Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Die Theater nehmen sich, was sie in die Finger kriegen. Romane, Filme, Serien, nichts ist mehr vor einer Bühnenadaption sicher. Aber die eigentlichen Theaterstücke, die scheinen es gegenüber diesem Trend immer schwerer zu haben. Einer, der diese Entwicklung regelmäßig mit Skepsis verfolgt, ist Simon Strauß, Theaterkritiker und Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da staunt man schon nicht schlecht, wenn man auf dem Spielplan des E.T.R. Hoffmann Theaters in Bamberg liest, dass dort kommende Woche der Roman Sieben Nächte Premiere feiern soll. Dessen Autor? Simon Strauß. Genau darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen und gefragt, wie ausgerechnet er, Simon Strauß, nun vom Kritiker zum Vorlagengeber wurde.
Ja, das ist in ganz bestimmter Hinsicht ein Zufall gewesen, natürlich ein glücklicher Zufall, wenn man so will, weil sich ein Theater eben für diesen Stoff interessiert hat, das dann über den Verlag angefragt hat und ich habe mich da nicht quergestellt. Natürlich ist das ein besonderer Moment, wie Sie schon andeuten, als Theaterkritiker, der häufig die Romanadaptionen kritisiert, dann auf einmal jetzt selber auf der anderen Seite zu stehen. Aber ich habe mir die Fassung vorher kommen lassen, habe sie genau angeschaut und glaube, dass ich das sozusagen ja, verantwortungsvoll der Kritik überlassen kann, darüber zu urteilen.
Jetzt wäre das ja auch alles gar nicht so aufregend, wenn Sie nicht seit längerem in Ihren Artikeln in der FAZ beklagten, dass die Theater angeblich immer weniger echte und zudem die immer gleichen Theaterstücke spielten und stattdessen das Hauptaugenmerk der Theater eben vor allem auf dem Kinoprogramm und auf den Bestsellerlisten liege, wie Sie schreiben. Ihr Buch war auch ein Bestseller, Ihr Buch ist kein Theaterstück, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Konsequenterweise müssten Sie doch jetzt ein klein bisschen Gewissensbisse haben, oder nicht?
Habe ich auch, absolut. Also das, ich gehe da nicht hin ohne Probleme oder die Paradoxien nicht im Auge haben. Nein, nein. Ich glaube, dass die Theater im Moment es sich zu leicht machen und zu wenig in den dramaturgischen Spürsinn investieren. Und mein größtes Problem, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ist natürlich schon immer, dass aus Romanen dann Dialoge herausgezogen werden, die aber eigentlich nicht für die Form des Dialogs gedacht sind, sondern dass da eben drumherum erzählerische Momente sind und dass man das dann irgendwie versucht, auf Personen zu verteilen. Das ist hier eben nicht der Fall. Also wenn ich das zu der Verteidigung des Textes für das Theater sagen darf. Es ist eine Monologform, ein innerer Monolog, ein Erzähler, ein Ich-Erzähler. Das lässt mich hoffen, wenn man so will, dass man das eben vom Monolog her denkt. Ein junger Mann, der mit Bildern im Kopf sozusagen arbeitet. Und deswegen, da gibt es die leichte Hoffnung, dass das ein Schauspieler, ein junger Schauspieler, ne, von der Schauspielschule gerade kommt, der ungefähr so alt ist, wie ich war, als ich das Buch geschrieben habe, dass der irgendetwas davon transportieren kann, dadurch, dass er den Text spricht. Aber wie gesagt, ich will nicht im Vorfeld irgendwie da groß jetzt sagen, es wird bestimmt ganz toll oder so, kann Ihnen nicht widersprechen. Meine Skepsis gegenüber der Form und der Vereinheitlichung der verschiedenen Formate, dass man eben sagt, es ist alles egal, ja, alles geht auf der Bühne genauso, wie es im Kino oder in der Lesung geht, das glaube ich eben einfach nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt zu sehen und ich kann nur selber keine Kritik des Abends schreiben. Ich
glaube,
das geht nicht.
Jetzt muss ich trotzdem noch mal den Finger ein bisschen in die Wunde legen. Es wäre doch eigentlich jetzt im Sinne der Sache. Ich meine, Sie verantworten eine große Serie in der FAZ mit vergessenen Klassikern des Theaters, wo renommierte Autorinnen und Autoren darüber schreiben, was man alles wiederentdecken, neu entdecken müsste. Wäre das jetzt nicht mal die ideale Gelegenheit gewesen, um zu sagen, liebe Leute, spielt doch lieber erstmal was von Pirandello, Ostrowski, Gryphius und dann gebe ich euch meinen Text vielleicht zur nächsten oder übernächsten Saison. So ein richtig schönes Zeichen setzen.
Nee, wenn, dann hätte man ja sagen müssen, gar nicht.
Gar
ja?
nicht.
Also, nein, nein, natürlich, Sie haben recht. Also natürlich hätte man da jetzt einen großen Eklat draus machen können. Ich glaube nur nicht, dass es wirklich Leute interessiert hätte. Aber ich will Ihnen gar nicht widersprechen. Die Paradoxie besteht und ich freue mich, dass Sie die Serie zur Kenntnis nehmen und ich glaube auch, dass das die Theater tun, nur sehr negativ in mancher Hinsicht, weil sie das als eine Art von Provokation und eben irgendwie konservativ Herangehensweise ans Theater verstehen. Darum geht es mir aber eben gar nicht. Es geht mir auch gar nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, nicht, sondern nur das euphorische Potenzial zu wecken für die literarische Qualität von Theaterstücken. Ich würde ja immer sagen, in der Lyrik und in der Prosa haben wir ja auch nicht die Vorstellung, dass man etwas überwindet, um etwas Neues zu finden. Nicht? Manchmal geht mir einfach nur auf die Nerven sozusagen diese Vorstellung, dass das einzig progressive, die performative Art und Weise ist, das immersive Theater und so weiter. Ich habe gar nichts dagegen, dass es das gibt. Das ist wunderbar. Es gehört zur Vielfalt dazu. Aber zur Vielfalt gehört eben auch, dass man das literarische Theater nicht von vornherein einfach abwertet.
Ich finde es ja ganz interessant, Herr Strauß, dass Sie vorhin den Monolog als klassische Form des Theaters ins Spiel gebracht haben, weil eigentlich würde man ja sagen, dass das der Dialog ist. Wie ist das denn für Sie? Was macht denn die dramatische Form genuin aus? Gibt es denn überhaupt für Sie noch sowas, was das Drama als Gattung anders macht als andere Textgattungen?
Ja, nein, da würde ich sagen, stimmt. Der Dialog ist eigentlich das genuin Interessante am Theater, weil dort auf eine sehr geheimnisvolle Weise in Sätzen, die miteinander gewechselt werden, eine Welt entsteht und eine Gefühlsvorstellung, weil Sätze mit einer ganz bestimmten Haltung gesprochen werden, ganz bestimmte, sagen wir mal, Systeme aufgerufen werden in den Sätzen. Das ist ja das große Geheimnis. Und natürlich gibt es aber auch monologhafte Dramen, nicht? Denken Sie an Die geliebte Stimme zum Beispiel, eines meiner Lieblingstheaterstücke, wo es um eine Frau geht, die am Telefon sitzt und die ganze Zeit sozusagen darüber redet, wie es ist, wenn der Geliebte anrufen wird oder so, nicht? Also das gibt es natürlich als Form schon, aber mich interessiert vor allem die Heraufbeschwörung von Andersartigkeit, von Fremdheit, von Unalltäglichkeit, die durch die gekünstelte Form, die manierierte Form vielleicht auch manchmal eines Gesprächswechsels geschieht, nicht? Und da haben wir heute am Theater eben häufig die Fragen, die entstehen, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler sich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht mehr zueinander verhalten, sondern mehr oder weniger einfach nur proklamierend Textstücke von sich geben. Aber ich würde da auch eigentlich noch kurz widersprechen wollen, dass das nicht nur das gegenwärtige Theater ist, nicht? Wir haben ein sehr, sehr vielfältiges Theater in Deutschland. Wenn Sie sich die Dramatiker Schmalz, Palmezofer oder auch Lotz anschauen, dann gibt es dort wieder ein ganz bestimmtes Interesse an dialoghaften Schreiben.
Ja, es gibt natürlich auch Thomas Köck und Elfriede Jelinek, die wiederum sehr flächig schreiben und sehr monologhaft und eine Art Bewusstseinsstrom schreiben. Weil Sie selber sagen, es gibt das und es gibt jenes und eignet sich alles so parallel. Trotzdem fahren Sie mit der FAZ gerade in der Theaterserie einen ganz starken Kurs zugunsten eigentlich eines bürgerlichen Theaterbegriffs, wo der Dialog noch im Vordergrund steht. Aber ich glaube, dass sich der Dialog eigentlich schon im 19. Jahrhundert aus dem Drama rausgeschrieben hat. Bei Ibsen also zum Beispiel, wo Sie ständig finden, das geht in die Erinnerung, in die Vergangenheit. Figuren fangen an zu monologisieren und eigentlich ist doch der Monolog schon die Abschaffung der klassischen bürgerlichen Dramatik.
Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Erstens, zweitens, also wenn Sie den Begriff des Bürgerlichen jetzt denunziativ meinen, das kann man so sehen, kann man aber auch eben unter dem Aspekt des literarischen Theaters fassen. Und ich würde eben immer dafür plädieren, auch da nicht mit zu großen Kampfbegriffen zu hantieren oder das jetzt von vornherein als etwas zu kategorisieren. Ich meine, was verbindet denn ein Stück von Anna Gmeiner, was Sascha Mariana Salzmann ja bei uns vorgestellt hat, und ein Stück von Gryphius? Erstmal gar nichts. Es sind einfach unfassbar unterschiedliche Zeitimprägnierungen, die in dem Stück vorhanden sind, unterschiedliche Moralvorstellungen, unterschiedliche Instanzen der verschiedenen Werte und die ernst zu nehmen und sich daran zu schulen, dass man das als eine literarische Gattung gut findet, da kann ich jetzt erstmal nichts Bürgerliches, genuin Bürgerliches sein finden. Wenn wir da meinen, dass wir das heute alles einfach so links liegen lassen können, ja, so wie Sie das andeuten, zu sagen, es gibt doch jetzt die Textflächen, wir sind doch weiter als das, das ist vorbei und so, dann kann man eben einfach nur sagen, geht einem unglaublich viel an politischer Bildung verloren. Politischer, moralischer Bildung, die nur dadurch herkommen kann, dass man sich vergegenwärtigt sozusagen, was unterschiedliche Zeiten an unterschiedlichen Aspekten berührt haben. Ja. Ich habe das in der FAZ gemacht und jetzt wird das auch nicht dabei bleiben, dass wir das nur in der Zeitung theoretisch machen. Und deswegen ist ja die Vorstellung die, dass im nächsten Jahr dort in Berlin eine lange Nacht der vergessenen Stücke stattfinden wird, wo wir mit unterschiedlichen Schauspielern, unterschiedlichen Positionen zu den Stücken versuchen, da wirklich zu testen, ob etwas für das Theater nicht doch zu retten ist von den vergessenen Stücken. Und dadurch eben eine Kanonerweiterung stattfinden.
Wird das dann gelesen werden oder wird das inszeniert werden?
Das wird unterschiedlich sein. Also die Planung läuft da im Moment. Das wird an der Berliner Volksbühne stattfinden. Aha. Also sozusagen eigentlich auch dem Gegenort, ja, wenn man so will. Obwohl das eben auch nicht stimmt, weil die Tradition von Castorf ist ja auch keine antiliterarische.
Absolut
nicht.
Also,
sondern die ist eine große literarische Tradition.
Und die Texte sehr ernst
Ästhetik,
eigentlich.
Genau, in der Ästhetik umstritten dann. Aber deswegen ist es einerseits der falsche, vielleicht andererseits auch wieder völlig richtige Ort. Und genau, es wird gelesen werden, es wird aninszeniert werden, es werden junge Regisseurinnen und Regisseure dazu Positionen entwickeln. Aber es wird auch einen Blog geben, von wo, sagen wir, einigermaßen bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler ihr Gewicht in die Waagschale werfen für eben bisher noch nie aufgeführte Stücke.
Also muss man am Ende doch konstatieren, dass es Regie und Schauspieler immer richten müssen zum Schluss.
Absolut. Wir, also die sogenannten Intellektuellen oder Kritiker, können nur müde versuchen, irgendwelche Thesen aufzustellen. Das Leben des Theaters hängt ganz stark von den Macherinnen und Machern ab und man kann auch überhaupt erst sehen, ob ein Stück noch lebt, wenn es gesprochen, gespielt, aninszeniert, sich dazu verhalten wird.
Simon Strauß, Theaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, plädiert für die Wiederentdeckung echter Theaterstücke. Erstmal kommt jetzt aber sein eigenes Buch 7 Nächte auf die Bühne. Premiere am ETH Hoffmann Theater in Bamberg ist am 22. November.